Der Grund, warum es heuer relativ viele Diskussionen über Influenza gibt und warum das in den Medien auftaucht, ist, weil in einigen Ländern diese Saison sehr, sehr früh begonnen hat. In Japan zum Beispiel gab es einen Saisonstart im September. In Großbritannien war der Saisonstart im Prinzip im Oktober und das ist halt viel früher als normal.
Virologisch mit Florian Kramer.
Ja, hallo und willkommen zu dieser Episode von Virologisch. Die ist aufgenommen worden am 13. Dezember 2025 im schönen Spital an der Drau in Kärnten. Ich habe mir gedacht, ich mache ein Update zu respiratorischen Infektionen, weil ja die Saison im vollen Gange ist und weil es gerade bei Influenza, aber auch bei Covid-19 einige Updates gibt. Kann sein, dass die Episode ein bisschen kürzer wird, aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn man die Informationen, die es momentan gibt, teilt. Fangen wir mal mit Influenza an. Nur grundsätzlich, saisonale Influenza wird ja von drei unterschiedlichen Viren ausgelöst. Im Menschen ist das H1N1 und H3N2. Das sind zwei Influenza-A-Viren. Und dann Influenza B. Das ist ein anderer Typ, aber ist auch so ähnlich. Die sind alle miteinander verwandt. Sind alle Orthomyxoviren, muss man sich nicht merken. H1N1 und H3N2 sind Überbleibsel von Pandemien. Bei H1N1 handelt es sich um das Virus, das 2009 die Schweinegrippe-Pandemie ausgelöst hat. Und bei H3N2 handelt es sich um das Virus, das 1968 eine Pandemie ausgelöst hat. Influenza B ist schon sehr lange in Menschen unterwegs. Da weiß man nicht, wann das gesprungen ist, aber das ist wahrscheinlich schon seit Hunderten von Jahren in Menschen. Und da gibt es auch kein Tierreservoir dazu, während das bei Influenza A ja der Fall ist. Diese Viren lösen leichte bis schwere Infektionen aus, können auch zum Tod führen. Nur so ein paar Zahlen in Österreich, und Österreich ist ein recht kleines Land, gibt es oft mehr als 1000 Tote pro Influenza-Saison, also das kann schon ganz schön gravierend sein. Und was das Problem mit diesen Viren ist, dass sie sich ständig verändern, um der Immunität in der Bevölkerung zu entkommen. H3N2 macht das seit der 1968er Pandemie, H1N1 macht das seit 2009, seit es von Schweinen auf Menschen übergesprungen ist. Und gerade H3N2 ist da großes Problem und auch sehr, sehr plastisch. Das verändert sich oft sehr stark. Da gibt es oft unterschiedlichste Subvarianten, die gleichzeitig in der Bevölkerung zirkulieren. Es tauchen ihm ständig neue Varianten auf. Und das ist auch für Impfstoffe problematisch, weil natürlich die Impfstoffe jedes Jahr angepasst werden müssen und oft sich die Viren verändern, während der Impfstoff in Produktion ist und dann natürlich der Impfstoff nicht so besonders gut zu den zirkulierenden Viren passt. Also diese Viren machen das eben, um unseren neutralisierenden Antikörpern zu entkommen. Typischerweise zirkulieren diese Viren, diese Influenza-Viren bei uns auf der Nordhalbkugel im Winter. Und auch auf der Südhalbkugel im Winter, aber das ist eben dann, wenn bei uns Sommer ist. Und in den Tropen und Subtropen kommen die oft in Wellen das ganze Jahr über vor. Diese Saisonalität auf der Nordhalbkugel und der Südhalbkugel hängt wahrscheinlich mit der Temperatur zusammen, mit der Luftfeuchtigkeit. Also man kann sich vorstellen, bei niedrigeren Temperaturen sind diese Viren in der Umwelt stabiler, beziehungsweise in der Luft stabiler. Vielleicht hat auch was damit zu tun, wie viel man sich in geschlossenen Räumen aufhält. Aber ganz klar ist es nicht, was diese Saisonalität auslöst. Die Viren, die jetzt zum Beispiel in den Tropen, Subtropen oder auf der Südhalbkugel zirkulieren, werden dann eben immer wieder über Reisetätigkeit, über infizierte Personen, die auf der Nordhalbkugel ankommen, dort eingebracht in die Bevölkerung. Im Sommer breiten sie die nicht besonders stark aus. Aber wie gesagt, wenn es dann kälter wird, wenn es dann Herbst wird und Winter, baut sich das auf. Es gibt Eintragungen, es gibt dann immer mehr Infektionsketten und typischerweise fängt die Influenza-Saison dann so Mitte Dezember an. Das ist irgendwie so normal. Das kann manchmal ein bisschen früher sein, manchmal ein bisschen später. Die ändert auch oft so gegen März, April. Das kann sich rausziehen. Gerade Influenza B ist oft später im frühen Frühjahr oder im Spätwinter noch sehr aktiv. Aber das ist so in etwa die Influenza-Saison. der Grund, warum es heuer relativ viele Diskussionen über Influenza gibt und warum das in den Medien auftaucht, ist, weil in einigen Ländern diese Saison sehr, sehr früh begonnen hat. In Japan zum Beispiel gab es einen Saisonstart im September. In Großbritannien war der Saisonstart im Prinzip im Oktober und das ist halt viel früher als normal. Und da gab es wirklich starke Aktivität. In Japan haben Schulen geschlossen werden müssen. Mittlerweile schließt man auch in Großbritannien Schulen. Das kann man sich nicht so vorstellen wie bei Covid, dass die jetzt da für Monate geschlossen werden, sondern eben für eine Woche oder zwei, wenn es ganz viele Fälle in der Schule gibt. In Spanien wird das gerade auch diskutiert, weil eben die Fallzahlen relativ stark gestiegen sind. Und das Interessante ist eben, in Japan ist es sehr früh gekommen, in Großbritannien ist es sehr früh gekommen. In Europa, also Festland Europa in der EU, fängt es jetzt auch an. Also die Influenza-Saison ist in vielen Ländern, unter anderem auch in Österreich, im vollen Gange. Aber es ist ein bisschen später gekommen als jetzt zum Beispiel in Großbritannien. Ich finde das sehr interessant, weil wir eigentlich nicht besonders gut verstehen, was hinter diesen Dynamiken steckt, warum das eben in Großbritannien früher gekommen ist und jetzt in Europa ein bisschen später beginnt und in Japan ganz früh war. Also das zu verstehen, da sind wir im Prinzip nicht dazu in der Lage, da bräuchte es wahrscheinlich so Modellierungsansätze, die über artifizielle Intelligenz arbeiten. Und dafür bräuchte man aber viel mehr Daten, als man momentan hat. Aber interessant ist es schon. Also wie gesagt, das fängt jetzt auch im Großteil von Europa an. In Österreich ist das im vollen Gange. In Deutschland kommt es mittlerweile auch zu vielen Fällen. Und einer der Gründe dafür, dass die Saison stark ist in vielen Ländern, könnte auch sein, dass sich dieser H3N2-Subtyp schon wieder verändert hat. Der ist mutiert, da ist jetzt eine Version unterwegs, eine Variante, die nennt man Subklade K. Die entkommt da im Monat relativ stark und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum es zu relativ frühen und starken Saisonstarts gekommen ist in manchen Ländern. Man muss aber sagen, es ist nicht nur H3N2 unterwegs, es ist auch H1N1 unterwegs. Also es ist ein Mix wie in den meisten Wintern. Zu den Impfstoffen, die ja bei Influenza jedes Jahr wieder neu formuliert werden müssen, wo man die Stämme updaten muss und die dann auch wieder neu verimpft werden im Herbst, gibt es auch Daten mittlerweile. Wir wissen, dass H1N1 ganz gut mit der Impfung zusammenpasst. Also das sollte gut passen. Wir wissen aber auch, dass dieser H3N2-Stamm, diese Subklade K, mit dem H3-Impfstamm nicht besonders gut zusammenpasst. Das ist natürlich schlecht. Das heißt, dass die Impfung wahrscheinlich ein bisschen weniger gut gegen H3 funktioniert. Die Briten haben sich das angeschaut relativ früh, eben weil die schon so früh so viele Fälle hatten und die monitoren, wie gut der Impfstoff funktioniert, wenn man verwendet. Und in Großbritannien werden in Kindern vor allem diese nasalen Impfstoffe für Influenza verwendet, die man in die Nase sprüht. Das ist ein echt guter Ansatz für Kinder, während bei Erwachsenen injizierte Impfstoffe, also diese inaktivierten normalen Influenza-Impfstoffe, verwendet werden. Beide Arten von Impfstoffen sind auch in Österreich zum Beispiel erhältlich. Ich glaube, auch in Deutschland sind beide erhältlich, wenn ich mich nicht täusche. Und der Intranasale für die Kinder zahlt sich ziemlich aus. Aber jedenfalls haben die Briten diese Impfstoffeffektivität gemessen, also wie gut der Impfstoff funktioniert. Und die haben beim nasalen Impfstoff, also in Kindern, gesehen, dass der einen Schutz von etwa 70% bietet. Das ist relativ gut für einen Influenza-Impfstoff im Generellen. Und Impfstoff für Erwachsene hat da etwa zu 30-40% geschützt. Das ist jetzt gar nicht einmal so schlecht. Also Influenza-Impfstoffe, wenn sie so zu 50% schützen, sind sie schon sehr gut. Und das hat auch damit zu tun, dass das ja im Prinzip so gemessen wird, dass man sich da anschaut, wie gut sind Geimpfte geschützt verglichen mit dem Rest der Bevölkerung. Und der Rest der Bevölkerung hat aber auch Influenza-Immunität durch vergangene Infektionen, vergangene Impfungen. Das heißt, die Zahlen sind da oft relativ niedrig und nicht so hoch, wie wenn man sich die Effizienz anschaut, die man sich in einer klinischen Studie anschauen wird. Also 30-40% ist eigentlich gar nicht so schlecht, vor allem wenn man bedenkt, dass sich der H3-Stamm recht stark verändert hat. Man muss aber dazu sagen, das ist relativ schnell nach den Impfungen gemessen worden, eben weil die eine sehr frühe Saison hatten. Und wir wissen, dass nach der Influenza-Impfung der Schutz mit der Zeit abfällt. Das heißt, ich würde jetzt für den Winter einen geringeren Schutz erwarten. Man muss aber sagen, dass, wie gesagt, die H1-Komponente vom Impfstoff sehr gut mit den zirkulierenden Viren zusammenpasst. Das heißt, die Komponente sollte eigentlich super schützen. Und bei Influenza B wird es wahrscheinlich auch einen guten Match geben. Das heißt, da wird der Impfstoffstamm vermutlich auch gut mit den zirkulierenden Viren zusammenpassen. Da weiß man noch nicht so viel, weil noch nicht so viel Influenza B unterwegs ist. Also auf jeden Fall zahlt es sich auch noch aus, jetzt sich impfen zu lassen. Die Aktivität ist gerade sehr hoch. Man sollte sich schützen. Wie gesagt, Influenza-Infektionen sind nichts, mit dem man spielen sollte. Die können sehr schlimm ausgehen und zu wirklich schweren Infektionen und auch zum Tod führen. Da muss man aufpassen, da geht es nicht nur um alte Leute und kleine Kinder, das kann auch gesunde Erwachsene ziemlich herbeuteln und ziemlich erwischen. Gerade H1N1 ist oft in gesunden Erwachsenen ein großes Problem. Also das ist so die Influenza-Situation momentan, viele Infektionen, Infektionsanzahl steigend und eine interessante neue Variante von H3N2. Ich wollte auch zu Covid-19 noch ein bisschen was sagen, weil sich da auch gerade einiges tut. Vielleicht jetzt nicht von den Infektionszahlen her unbedingt, aber von den Varianten, und das ist interessant. Wir haben da eine neue Variante, die sich mittlerweile anfängt, ein bisschen stärker auszubreiten. Das ist eine Variante, und ich muss mich entschuldigen, ich komme da jetzt wieder mit komplizierten Namen. Das ist eine Variante, die nennt sich BA3.2. BA3 war eine von den ersten Omikron-Varianten, hat nicht viele Infektionen ausgelöst, ist gleich wieder verschwunden. Aber Ende 2024 ist eine Version davon wieder aufgetaucht in Südafrika. Und die hat mehr als 50 Mutationen im Spike-Protein gehabt, verglichen mit der ursprünglichen BA3-Variante. Die hat man BA3.2 genannt. Also die ist Ende 2024 in Südafrika aufgetaucht, ganz wenige Detektionen. Und hat sich aber dann langsam ausgebreitet. Also das ist nicht so explodiert wie damals bei Omikron. Das ist ganz langsam gegangen. Also man hat dann eine Handvoll Fälle weltweit detektiert. Detektion in Deutschland im Frühjahr, Detektion in den Niederlanden, Detektion in den USA, Detektion in Australien. Aber wie gesagt, relativ selten. Also die sind nicht so raufgeschossen. Und das hat so ausgeschaut, als wäre das Virus nicht besonders fit. Also das ist dieses BA3.2. Was jetzt passiert ist, dass man das plötzlich häufiger findet. Und zwar in Australien, aber auch in Europa. Also mittlerweile wird das schon recht häufig detektiert. Das ist ziemlich am Wachsen. Wie gesagt, vielleicht jetzt nicht, was Fallzahlen im Allgemeinen betrifft, aber den Anteil an Fällen, die eben von BA3.2 verursacht werden. Es ist noch wenig, aber es wächst genug, dass man sich da anfängt, Sorgen zu machen. Das Interessante daran ist, dass dieses ursprüngliche BA3.2-Virus natürlich weiter mutiert ist. Also man sieht da jetzt zwei unterschiedliche Linien, die australische im Prinzip und die europäische. Auch bei der europäischen gibt es schon wieder einige Subvarianten. Also da kommt es zu einigen Mutationen, und wenn das Virus so weiter mutiert, findet es wahrscheinlich einen evolutionären Weg, um fitter und fitter zu werden. Und dann könnte es wieder zu einer größeren Welle kommen. Das ist jetzt noch nicht gesagt, dass das passiert. Aber das ist immer eine sehr interessante Entwicklung, auf die man ein Auge haben sollte. Die Variante ist, ich weiß nicht, wer die immer tauft, das ist keine offizielle Nomenklatur. Die Variante ist von irgendjemandem Zikada genannt worden oder getauft worden. Ich bin ja kein Fan von diesen lustigen Namen, mit denen die Leute da daherkommen, aber es wird eben als Zikada beschrieben. Vielleicht nur als Fun Fact, das Interessante ist auch, dass viele dieser BA3.2 Isolate und Sequenzen drei Proteine verloren haben. Das heißt, das Virus kann eigentlich weniger Proteine herstellen als andere Varianten. Und das ist deshalb interessant, weil man ja normalerweise meinen würde, dass man ein Virus, wie jetzt SARS-CoV-2, bestimmte Proteine kodiert, dass die wichtig wären. Aber anscheinend ist das dem BA3.2 wurscht, und das nennt man Open Reading Frames. Drei Sequenzen im Genom, die für drei unterschiedliche Proteine kodieren, hat das anscheinend verloren oder rausgeschmissen. Was wissen wir zu den Auswirkungen der Mutationen im Spike-Protein? Die ursprüngliche Annahme war, dass das eine sehr starke Fluchtmutante ist. Das heißt, dass die Neutralisationstiter sehr stark runtergehen werden. Das wurde in einer Studie aus China gezeigt. Die haben Serien von der chinesischen Bevölkerung hier benutzt, um das zu testen. Und das war dann auch so, dass es zum sehr starken Abfall der neutralisierenden Aktivität kam. Mittlerweile gibt es eine Handvoll mehr Studien, die durchgeführt wurden, entweder in den USA oder in Europa, mit Serien aus der europäischen oder amerikanischen Bevölkerung. Und da sieht man, dass der Abfall eigentlich viel weniger stark ist als befürchtet und viel weniger stark, als man es annehmen würde mit diesen ganzen Mutationen im Spike-Protein. Also vielleicht hat die Variante im Endeffekt gar nicht so viel Vorteil in der Bevölkerung und vielleicht kommt es gar nicht zu einer großen Welle. Aber man muss das jetzt mal im Auge behalten und das ist natürlich was, mit dem man sich beschäftigen muss, zumindest wenn man Virologe ist. Aber es ist ganz gut, wenn man darüber Bescheid weiß. Also wie gesagt, bei SARS-CoV-2, das Update ist, dass es da wieder eine interessante Variante gibt mit sehr vielen Mutationen, die sich zuerst ganz, ganz langsam ausgebreitet hat, über viele Monate, aber global mittlerweile vorkommt und die anscheinend jetzt anfängt, sich schneller auszubreiten. Kann man Impfschutz mit der momentanen Covid-19-Impfung erwarten? Einen gewissen Schutz sicher, die Neutralisierungstiter steigen auch etwas gegen BA3.2, gegen diese neue Variante, wenn man sich mit dem heurigen Impfstoff impfen lässt, aber ganz zusammenpassend das nicht. Das heißt, ich nehme an, wenn sich diese Variante durchsetzt, muss man den Impfstoff nächstes Jahr anpassen und zwar auf diese Variante. Aber das werden wir ja sehen. Wie gesagt, muss nichts heißen, aber ist eine interessante Entwicklung, auf die man zumindest als Virologe ein Auge haben sollte. Ja, und das war's. Ein kurzes Update zu Influenza und Covid-19. Bei Influenza würde ich sagen, kann ich sehr empfehlen, wenn Sie sich noch nicht geimpft haben oder impfen lassen haben, machen Sie es jetzt. Das ist eine gute Idee. Und ja, bei Covid-19 müssen wir schauen, wie sich die Situation entwickelt. Das war's für heute bei Virologisch. Und wie immer, wenn es Fragen oder Anregungen gibt, bitte ein E-Mail schreiben an virologisch@podcastwerkstatt.com. Ciao und danke fürs Reinhören.
Wenn euch der Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, schaut gerne auf Steady vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auch über eine Bewertung und ein Abo auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.
Podcast-Werkstatt.